Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Händel, Haydn, Mendelssohn, das sind Klassiker und das musikinteressierte Publikum kann sie heute besser kennenlernen denn je. Es gibt eine Fülle von Aufführungen, Tonträgern, Publikationen. Es gibt aber auch eine Fülle von Klischees, die sich halten. Ob es jenes vom etwas plumpen Händel ist, der nur drei Klänge aufeinander türmt, oder vom schlichten Papa Haydn, oder vom glatten, allzeit gefälligen Mendelssohn. Solche Urteile lassen sich am besten über die Aufführungspraxis revidieren. Aber auch die Biografik und Musikpublizistik spielt ihre Rolle dabei. Sie, Corinne Holz und Roland Wächter, haben diverse Bücher über die genannten Klassiker für unser Musikbuchmagazin gelesen. Fühlen Sie selbst sich aufgefordert, Ihre Meinungen, Ihre Vorurteile, die Sie vielleicht haben, zu revidieren?
Also unbedingt. Ich spreche zunächst von der nicht zu bewältigenden Menge von Büchern. Sie haben es schon angesprochen über Händel. Das Händelbild, auch mein eigenes, ist in Bewegung, Tabuzonen, die bis vor kurzem in der Musikforschung nicht angesprochen wurden, werden heute angesprochen. Zum Beispiel die immer so vertuschte Homosexualität Händels. Händel ist also immer noch zu entdecken. Das ist die gute Botschaft in diesem Jubiläumsjahr. Dazu muss man sagen, Händels Wahrnehmung hat ja in den letzten 20 Jahren eine erstaunliche Wende durchgemacht. Sie haben die Klischees angesprochen und in den von mir ausgewählten Büchern, in denen wird diese positive Wende allesamt eingefangen und kritisch eingefangen, galt Händel schon immer als Oratorienkomponist viel, ist er in den vergangenen 10 Jahren als Opernkomponist entdeckt worden, noch nicht in der Welt angekommen ist die Rehabilitation seiner Instrumentalmusik, außer vielleicht bei ein paar einschlägigen Händelforschern. Also ganz kurz, ich stelle fest, anders als bei Bach ist bei Händel noch längst nicht alles gesagt und diese offene Situation, die interessiert mich.
Roland Wächter, Sie haben sich bei den neueren Publikationen zu Haydn umgeschaut und auch Ausschau gehalten nach Publikationen über einen weiteren Jubilar, nämlich Henry Purcell, der den 350. Geburtstag feiern könnte in diesem Jahr. Was ist denn bei Ihnen an Neuigkeiten zu vermelden?
Ich habe in den beiden Haydn-Büchern, die ich angeschaut habe, eine wirklich sehr viel farbigere Persönlichkeit kennengelernt, als ich das eigentlich so im Kopf hatte. Ich denke, eben das Papa-Haydn-Bild schwirrt halt irgendwie umher als Haydn, als etwas eine eindimensionale Persönlichkeit und das ist er wirklich nicht, in seiner Musik schon gar nicht. Zu Henry Purcell gibt es leider nichts Neues zu sagen. Es gibt nach wie vor keine deutsche Purcell-Biografie.
Aber englische wohl.
Englische gibt es verschiedene, auch sehr gute, auch im Ansatz sehr unterschiedliche, von Biografien bis zu eigentlichen Werkmonografien. Aber es gibt nichts davon als Übersetzung ins Deutsche.
Nun haben wir noch unseren jüngsten Jubilar, Mendelssohn, geboren im Todesjahr von Haydn, nämlich 1809. Corinne Holz, Sie haben sich da kundig gemacht, Roland Wächter, Sie auch. Wie sieht es denn bei Mendelssohn aus, mit dem ja einiges auch mit Händel verbindet, nicht? Und auch übrigens mit Haydn, Sie sind ja alle drei in London zu Ruhm gekommen. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da entsprechend Umwertungen?
Erstaunlich ist, dass über Felix Mendelssohn die Buchproduktion überraschend gering ist. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die aufgeschlossene Mendelssohn-Forschung eigentlich erst in den 1970er Jahren eingesetzt hat, weil es durch die Nazis erstens mal die Ächtung Mendelssohns gab als jüdischer Komponist und auch ein entsprechendes Mendelssohn-Bild, das durch die nationalsozialistische Musikwissenschaft geprägt wurde und ausgestrahlt hat bis in die 70er Jahre.
Was eigentlich von Wagner herkommt, von Richard Wagner, der über das Judentum bei Händel sich ausgelassen hat, das wurde ja dann quasi fortgepflanzt, da kommen wir vielleicht später noch drauf.
Genau, was Sie ansprechen, dieses Wirth-Urteil von Wagner ausgehend und das dann in der Nazizeit rassisch und nationalistisch instrumental wurde, muss man vielleicht kurz sagen, nämlich der Vergleich mit dem angeblichen Traditionalisten Mendelssohn und dem Avantgardisten Wagner. Und da gibt es dieses berühmt-berüchtigte Verdikt, Mendelssohn sei sich selbst gleich geblieben, Mendelssohn fehle im Leben und im Werk der wirkliche Kampf. Und dieses Verdikt ist immer noch nicht so ganz aus der Welt.
Es ist tatsächlich so, dass Felix Mendelssohn anscheinend nicht wirklich in die tradierte Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts passt. Man sieht diese Musikgeschichte als eine der Revolution oder zumindest der starken Evolution. Und da passt Mendelssohn mit seinem, halt, ja, man kann das jetzt mal wertfrei sagen, mit seinem eher klassizistischen Ansatz nicht so wirklich hinein. Und ich denke tatsächlich, wenn man immer so den Vergleich zu Wagner, aber auch zu Schumann im Kopf hat, dann ist man Mendelssohn gegenüber in gewisser Weise blockiert.
Corinne Holz, Sie haben neuere Publikationen zu Georg Friedrich Händel angeschaut und haben aus der Fülle von Neuerscheinungen drei Bücher für uns ausgewählt. Eine Biografie, einen Sammelband mit aktuellen Ergebnissen der Händelforschung sowie ein Nachschlagewerk über Händels Zeitgenossen von A bis Z. Das ist ja ein sehr fettleibiges, mehrteiliges Werk.
Allerdings, ich fange mal bei der Biografie an.
Genau, die ist vielleicht auch am einfachsten zugänglich für alle.
So ist es. Eine Biografie für Einsteiger und Einsteigerinnen. Biografie von Hans-Peter Messmer. Biografien sind ja so beliebt beim Publikum, wie sie für die Autoren heikel sind. Mich hat interessiert zunächst, wie der Autor vorgeht. Messmer versteht sich wirklich in erster Linie als Vermittler und die Eitelkeit des Autors, sich in seinem Gegenstand zu spiegeln, wie das ja vielen Biografien eigen ist, das ist angenehm im Hintergrund. Messmer gelingt es, ein populäres Buch über Händel zu schreiben, Sie haben es bereits gesagt, und gleichzeitig wahrt er aber die kritische Distanz zum Gegenstand und auch zum Vorgehen als Autor. Messmer spricht nämlich von der Rekonstruktion Händels Leben, eine Rekonstruktion, also nicht so war es, so ist es, sondern so könnte es gewesen sein. Und eine, die er abstützt auf jüngste Forschungsergebnisse.
Also es ist quasi eine Zusammenfassung dessen, was man aus der etwas detaillierteren Händelforschung weiß.
Genau, und er bezieht sich auf die Quellen, die überhaupt zugänglich sind. Da gibt es nämlich einen schwierigen Punkt, darauf kommen wir noch.
Von Händel gibt es ja nicht sehr viele überlieferte Schriftstücke. Das ist überhaupt, man hat sehr wenig Details über sein Leben, die schriftlich festgehalten sind. Wie verhält sich denn, das ist ja immer ein Problem, vor allem bei der musikalischen Biografik, mehr noch vielleicht als in der Literatur, die Werkbeschreibung zur Lebensbeschreibung. Wenn man nämlich in die Werkbeschreibung geht, in der Musik, muss man ja relativ schnell mal mit Beispielen, mit Notenbeispielen agieren. Und es ist gleichzeitig auch ein etwas distanzierteres Verhältnis zwischen Leben und Werk. Also diese Unmittelbarkeit, die man in der Literatur ja manchmal suggeriert, die ist nicht so da. Wie sieht das bei Messmer aus?
Also Messmer legt ganz klar den Schwerpunkt auf die Lebensbeschreibung. Das ist insofern ein konventioneller Ansatz. Er geht mit Händel an die Stationen seines Wirkens. Er beginnt chronologisch vorne. Halle, Händels protestantische Kindheit, weltoffener Unterricht des Wunderkinds Händels in der Provinz, geht mit Händel nach Hamburg, dann natürlich auf die obligate Italienreise ins ersehnte Arkadien, schließlich die Eroberung Händels von London. Das ist insofern konventionell, wie ich schon gesagt habe, und trotzdem ist es so, die Quellenlage bei Händel ist besonders kritisch. Wir haben es schon gehört, weil es kaum Briefe und Tagebücher von ihm gibt. Aber man weiß bei Messmer als Leserin immer, wer spricht. Es spricht ja eben meistens nicht Händel, sondern zum Beispiel sein berühmtester Biograf und Zeitgenosse Mainwaring, der in seiner Lebensbeschreibung eben immer wieder Originalton von Händel verwendet hat.
Nun ist ja ein spannender Aspekt bei Händel, wie er überhaupt in diesen verschiedenen Kontexten sich bewegte. Einerseits in Italien, dann in England, in London vor allem, wo er natürlich großen Erfolg hatte mit den Opern zunächst einmal und dann aber auch in eine Krise hineinkam. Wie stark spielen denn diese Kontexte bei Messmer eine Rolle?
Die spielen eine sehr starke Rolle. Der Kontext, politische Kontext, Feudalsystem, respektive Händel, der versucht hat, sich als sogenannt freier Musiker frei zu machen. Er war einer der ersten selbstständig erwerbenden Komponisten. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und Messmer, der kann auch informierend unterhalten. Und dazu ein Beispiel. Im Kapitel Abschied von Rom beschreibt der Autor, wie der junge Händel von den römischen Musikern wahrgenommen wird, insbesondere von Arcangelo Corelli, also dem berühmten Geiger und Komponisten, der in Rom die Entwicklung der Sonate und der Geigentechnik vorantreibt, und der Kulturkonflikt zwischen Norden und Süden, der ist vorprogrammiert.
Die Musiker in Rom sahen ihn als Fremdling, eben als Sassone, Sachse. Mainwaring etwa berichtete, dass Arcangelo Corelli die Ouvertüre von Il Trionfo del Tempo ablehnte und Händel eine neue Sinfonia nachliefern musste. Corelli kritisierte, dass Händels Musik zu französisch sei und er diesen Stil nicht spielen könne. Er beklagte sich, schreibt Mannering, dass in den Händelschen Ouvertüren sehr viel Schweres anzutreffen sei. In Händels Musik war ein solcher Grad von Feuer und Kraft, der sich nimmer mit der sanften Anmut und gefälligen Zierlichkeit eines so ungleichen Geistes vereinigen konnte, den Corelli besaß, fuhr Mannering fort und berichtet von einem Zornesausbruch Händels. Da ihn die Kaltsinnigkeit und das gelinde Wesen, womit Corelli immer zu spielen fortfuhr, heftig verdross, riss er ihm die Violine aus der Hand und spielte die besagte Stelle selbst, um zu zeigen, wie wenig Corelli ihrem Nachdruck genügen tat. Händel legte sich also mit den in Rom angesehenen und etablierten Meistern an. Er war gegenüber Musikerkollegen alles andere als diplomatisch.
Man hört auch im Händeljahr 2009 häufig den Satz, Händel ist gut, Bach ist besser, vor allem wenn es nicht um die Theatermusik, wie eben gehört, von Händel geht, sondern um die Fuge, um die strenge Form der Mehrstimmigkeit. Was sagen denn Corinne Holz, die Musikforscher der Gegenwart, zu diesem Vergleich, der so alt ist wie die beiden Komponisten selbst, die ja im selben Jahr geboren sind?
Fundierte Antworten auf diese alte Konstruktion findet man im neu erschienenen Sammelband Händel und seine Zeit. Dazu ganz kurz, quellenorientierte Händel-Biografik war im 20. Jahrhundert fast ausschließlich eine britische und eine ostdeutsche. Und in diesem Sammelband, in dem es eben Antworten auf diese uralte Konstruktion zuhauf gibt, hier finden nun erstmals deutsche, englische und amerikanische Händel-Forscher zusammen. Und nun eben zu Ihrer Frage, Händel ist gut, Bach ist besser. Da gibt's folgende Antworten. Erstens einmal, Händel ist anders. Anders, weil er als einer der ersten Komponisten, wir haben schon gehört, selbstständig erwerbender war. Bach war sein Leben lang Angestellter. Händel bewegte sich als Protestant im Umfeld der römischen Kurie und schrieb, nicht ganz frei von Dialektik, als Protestant Musik im Geiste der Gegenreformation. Und Händel bewegte sich als Opernkomponist und Opernunternehmer in London im absolut modernen Spannungsfeld zwischen Kunst und Markt.
Was ich einen spannenden Aspekt finde, dass Händel als Unternehmer ja auch immer diese verschiedenen Sänger und Diven bedienen musste. Also er musste ja für diese komponieren und hat sich dann eigentlich erst im Spätwerk richtig emanzipiert aus diesen Vorgaben, wo Bach dann doch, obwohl er ein Auftragsverhältnis hatte und Dienstverhältnis hatte, etwas freier war.
Bach hat im Unterschied zu Händel in einer Laborsituation Experimente komponiert. Er war ein Forscher, in erster Linie ein Forscher und ein Einzelgänger insofern. Und Händel war ein Unternehmer, ein Multitalent des 21. Jahrhunderts vielleicht.
Man hat doch erstmal Bach gründlich aufgearbeitet und Händel kam später. Gibt es denn da eine Relation, die jetzt auch aus diesen Forschungen zu Umwertungen führt?
Da gibt es Umwertungen jetzt und da geht es zum Beispiel um den Ort, wo man die beiden überhaupt vergleichen kann, nämlich in der Instrumentalmusik mit Blick auf das Konzert- und Fugenkompositionen. Und hier kommt zumindest Rampe zum Schluss, hier brauche Händel den Vergleich mit Bach nicht zu scheuen. Und wie sich diese beiden unterscheiden, strukturell, formal, das schildert Rampe in einem der Kapitel sehr anschaulich und nachvollziehbar, auch mit kommentierten Notenbeispielen.
Corinne Holz, so viel zum Händelbuch Nummer 2, Händel und seine Zeit, herausgegeben von Siegbert Rampe. Es gibt noch ein drittes Händelbuch, über das wir in dieser Ausgabe von Reflexe auf DRS2 sprechen, mit diesem Musikbuchmagazin im Händel, Haydn und Mendelssohn-Jahr. Und zwar stammt dieses Buch von Hans-Joachim Marx. Es heißt Händel und seine Zeitgenossen, eine biografische Enzyklopädie in 2 Bänden. Auf ungefähr 1000 Seiten treten 600 Menschen auf, denen Händel begegnet ist. Händel der Unternehmer, Händel der Komponist. Und diese 600 Menschen haben sein soziales und politisches Umfeld geprägt. Es sind Prinzessinnen und Hausmeister, Verleger und Sängerinnen, Statt einer Biografie, die das alles für uns zusammenfasst, haben wir also jetzt 600 Kurzbiografien, die der Autor mit Händel verknüpft. Ein gigantisches Unternehmen. Und was haben jetzt die Leserinnen und Leser davon? Ist das ein Grießbrei-Berg, durch den sie sich durchfuttern müssen?
Nein, finde ich überhaupt nicht. Man bekommt hier in aller Kürze handfeste Informationen über Menschen eines weit entfernten Zeitalters. Sie haben schon gesagt, die mit Händel persönlich, künstlerisch, unternehmerisch verbunden waren. Und diese biografische Enzyklopädie ist ein Muss für alle, die es lieben, eben in zwei handfesten Büchern zu blättern, statt sich die Informationen vielleicht im Internet stundenlang zusammenzusuchen. Es ist eine Fundgrube aus Splittern von Biografien. Sie haben das schon angesprochen, Splitter, die sich zu einem Netz verflechten und Teil von Händels Biografie werden. Man könnte ja auch sagen, Händel ist auch seine Zeitgenossen. Und was ich schön finde, der Autor entdeckt für uns als Leser, als Leserinnen auch die sogenannten kleinen Leute, also nicht allein Künstler, Prinzessinnen, Mäzene. Ein Beispiel, blättert man beispielsweise zum Buchstaben S, führt eine Spur auch in die Schweiz, genauer zu einem Orgelbauer aus Schaffhausen, der 1730 nach England ausgewandert ist. Es ist Johannes Schnetzler, der in England dann zum John Snetzler wurde und als einer der meistbeschäftigten Orgelbauer Englands ausgezeichnete Instrumente gebaut hat.
Wäre das eine Fundgrube für künftige Biografen, die vielleicht einen weniger konventionellen Ansatz wählen als jetzt Hans-Peter Messmer, den wir zu Beginn vorgestellt haben?
Wäre denkbar. Also beispielsweise ist auch die Sängerin und Schauspielerin Vittoria Farinelle erwähnt. Das ist vermutlich die einzige Frau, mit der Händel möglicherweise auch eine Liebesbeziehung gehabt hat. Die war damals international gefragt, 15 Jahre älter als der junge, knusprige Händel in Italien. Und über diese Vittoria Farinelle weiß man weniger als über ihren Mann. Außer eben diesen etwas koketten Beinamen La Bombace, also Bombace doppeldeutig, Bombe, auch bombastische, weiß man nicht, ob das ihre Körperfülle oder ihre Stimme anbelangte.
Sicher beides.
Sicher beides, aber es kommt offenbar vom lateinischen Bombax, Baumwollwatte. Also wie gesagt, vielleicht wäre Vittoria Farinelle auch mal ein Gegenstand für die Musikforschung.
Gehen wir einen Schritt weiter zu Haydn. Roland Wächter, Sie haben sich hauptsächlich mit der Haydn-Literatur befasst. Es gibt ein kleines Taschenbuch und es gibt ein umfangreicheres gebundenes Buch zur Auswahl. Beide Autoren verfolgen das Anliegen, möglichst nicht in die Nähe des traditionellen Papa-Haydn-Bildes zu geraten und die progressiven Züge Haydns zu betonen und auch darauf aufmerksam zu machen, wie viel es in diesem riesigen Werk noch zu entdecken gibt. Fangen wir jetzt mal mit dieser Taschenbuchbiografie von Henke an, Matthias Henke. Roland Wächter, ist das ein Buch zum Einsteigen?
Ja, genau. Es ist ein Buch zum Einsteigen und es geht dann auf rund 130 Seiten wirklich im Eilzugtempo durch Haydns Leben und Werk. Also seine Herkunft aus einer Bauernfamilie, in der es aber eine Neigung zur Musik gab. Wiener Sängerknabe, dieses sich emporarbeiten in Wien. Der Angestellte der Fürsten Esther Hasi, dann der europaweite Ruhm. Das Verhältnis zu den Frauen, das ist wirklich ganz interessant.
Auch ein bisschen tragisch eigentlich, denn er hat ja dann eine Frau geheiratet, die er, deren Schwester er liebte.
Deren Schwester er eigentlich heiraten wollte, die aber wegen ihren Eltern ins Kloster gehen musste. Und da hat er ganz ähnlich wie Mozart, das ist noch interessant, hat er sozusagen in einer Ersatzhandlung eher die ältere Schwester Mozart, ja dann die jüngere geheiratet. Und im Gegensatz zu Mozarts Heirat war dann aber diejenige von Haydn ziemlich unglücklich. Auf der anderen Seite, Haydn war auch, was man heute vielleicht so salopp etwas ein Womanizer nennen würde. Also er war da nicht zurückhaltend, wenn es auch um amoröse Freundschaften ging. Ja, so lernt man wirklich diese farbige Persönlichkeit kennen, bis hin zu den Rennen in Ascot übrigens.
Wo es sicher damals auch schon so schöne Hüte gab.
Aber sicher.
Kann man denn auf diesen 130 Seiten, die auch noch relativ viele Illustrationen ja. erhalten, kann man da überhaupt Haydns Werk darstellen?
Antippen kann man es natürlich, aber der Autor macht das ganz geschickt. Er geht durch die Gattungen, durch die Werkgattungen hindurch, also Klaviersonaten, Klaviertrio, Baritontrio und so weiter. Und er arbeitet doch auch die Leistung Haydns in diesen verschiedenen Genres präzis heraus. Er charakterisiert auch, was eigentlich die Leistung Haydns ist, also das Anknüpfen bei einem spätbarocken Ton, das Aufgreifen der expressiven, empfindsamen Musik von Carl Philipp Emanuel Bach und dann das Überführen dieser Musiksprache in die Formen der sogenannten Wiener Klassik, wie wir das heute ja nennen.
Also Haydn wird so ein bisschen als Vorläufer dargestellt, das ist ja wie quasi ein Stück weit auch die Konvention?
Das ist die Konvention, nein, ich glaube, er kommt hier wirklich gar nicht als Vorläufer weg, sondern wirklich als eigenständige Persönlichkeit mit einer Leistung, bei der es eben eigentlich bei uns, beim Publikum von heute liegen würde, dieses Werk nun endlich in seinem Wert zu erkennen, wenn wir die Ohren dafür hätten.
Roland Wächter, Sie haben jetzt diese Kurzeinführung von Matthias Henke empfehlend vorgestellt. Das kann man lesen, wenn man sich überhaupt mal reindenken möchte in diese Haydn-Welt. Warum soll man dann dieses dickere Buch von Hans-Josef Irmen lesen, Leben und Werk, ein doch sehr spezialisiertes Kompendium?
Ja, aber auch eigentlich nicht ein musikwissenschaftliches Buch, sondern ein zwar fundiertes Buch, aber doch auch für die allgemeine Leser und Leserinnen schafft. Irmen hat natürlich die Möglichkeit, sehr viel detaillierter auf seinen Stoff einzugehen. Er kann auch einzelne Werke diskutieren. Er macht das zum Beispiel sehr schön über die Abschiedssinfonie, wo sich die Darstellungen ja bis jetzt immer so etwas auf diesen letzten Satz konzentriert haben, wo ein Instrument nach dem anderen weggeht. Aber Irmen kann aufzeigen, dass diese Sinfonie noch eine ganz andere Entwicklung durchmacht, als nur diejenige, die wir in diesem Schlusssatz ganz offen,
etwas plakativ, was ja jedem
ganz
immer
genau
gefällt.
Ja, ganz genau. Und so kann er eben an diesem Beispiel eben auch in die Strategien von Haydns Musik einführen.
Dennoch heißt der Untertitel Leben und Werk. Was heißt denn Leben bei Hans-Josef Irmen?
Es ist schon eine Biografie im traditionellen Sinn, würde ich meinen, aber er setzt eben doch eine ganze Menge von Fragezeichen hinter das überlieferte Haydn-Bild. Sehr interessant bei diesem Buch finde ich die zahlreichen Zitate, die Briefe, die wir da lesen können. Und ich habe einen solchen Brief an Johann Caspar Lavater ausgewählt, den Zürcher Theologen, Physiognomiker in seiner Zeit und anscheinend auch Musikalienhändler. Haydn schreibt an Lavater 1781.
Hochgelehrter Herr und lieber Freund, ich liebe und lese gern dero Werke. Wie man liest, hört und sagt, so bin ich auch nicht ungeschickt, indem mein Name sozusagen in allen Ländern mit großem Kredit bekannt. Derohalben bin ich so frei, deroselben höflichst einen kleinen Auftrag zu tun, weil mir bekannt, dass in Zürich und Winterthur viele Herren Liebhaber und große Kenner und Gönner der Tonkunst sind. So habe ich es unmöglich verhalten können, dass ich ein Werk A6 Quartetten auf Pränumeration A6 Dukaten, korrekt geschrieben, herausgebe, von einer neu und ganz besonderen Art, denn seit 10 Jahr habe ich keine geschrieben. Wollte also nicht ermangeln, selbe hohen Gönnern und Herren Liebhabern anzubieten. Auswärtigen Herren Pränumeranten werden sie ehen dazugestellt, als ich selbe herausgebe. Ich bitte mir nicht zu verüblen, wenn ich denen selben damit beschwert fallen sollte. Bin ich so glücklich, eine Genehmigungsantwort zu erhalten, so werde ich mich tätlich zeigen. Und verbleiben meines hochgelehrten Herrn dienstbereitwilligster Josephus Haydn, Manu Propria, Fürst Esterhasischer Kapellmeister, Wien, den 3. Dezember 1781.
Wir kommen nun in die Schlussrunde und zu Felix Mendelssohn. Corinne Holz und Roland Wächter, Sie beide haben je ein Buch über Felix Mendelssohn mitgebracht. Corinne Holz, Ihr Buch wiegt 2 Kilogramm und ist 800 Seiten stark. Roland Wächter, Sie hatten nicht so viel zu tragen. Ihr Buch ist ein Taschenbuch. Was soll man lesen?
Zuerst mein Buch, natürlich, das ist klar.
Dachte ich mir es doch.
Ja, nein, es ist ebenfalls wieder eine Monographie zum Einsteigen. Sie folgt dem bewährten Konzept der Rororo-Monographien, also auch da Zitate, sehr viele Abbildungen, wenige Musikbeispiele, wenn überhaupt, und eine Darstellung, die sich wirklich an das nicht Fachpublikum widmet, aber Martin Geck, der Professor für Musikwissenschaft ist und in dieser Reihe schon mehrere Monographien geschrieben hat jetzt mittlerweile.
Ja, der Bach-Biograf auch, ja.
Der Bach-Biograf, die war allerdings dann doch sehr viel dicker. Der macht das tatsächlich sehr gut. Er bemüht sich um eine Objektivität. Er nennt zum Beispiel Mendelssohn immer Mendelssohn Bartholdy, was ja auch der offizielle Name war. Und an diesem Detail kann man auch etwas ableiten, dass es ihm wirklich darum geht, Mendelssohn in seinem eigenen Wert darzustellen. Wir haben es am Anfang ja schon kurz angesprochen, eben nicht gesehen durch diese zahlreichen Verzerrungen der Geschichte, die halt eben doch immer noch weiterwirken. Und wenn man Mendelssohn seinen sogenannten Klassizismus vorwirft, dann hat das eben auch eine Tradition, auch wenn man sich gar nicht in diese Tradition stellen will. Also ein objektives Buch, das uns dazu anregen soll, uns vielleicht doch von einigen von diesen Vorurteilen zu lösen.
Mendelssohns Person und seine Musik haben ja in der Geschichte ganz verschiedene Arten der Wertschätzung erfahren. Erst galt er als der vielleicht populärste Komponist seiner Zeit, dann kamen diese antisemitisch begründeten Attacken. Dann wurde er wieder reduziert auf den Status eines Kleinmeisters, der mit diesen sehr schönen eingängigen Liedern ohne Worte populär geworden ist. Im Dritten Reich, wir haben es ganz zu Beginn schon mal gesagt, wurde er verfemt, aber weiterhin aufgeführt unter anderen Titeln oder ohne Titel. Und von all dem ist was zurückgeblieben. Martin Geck hat das offenbar in seiner Biografie drin. Corinne Holz, wie sieht es aus mit dieser umfangreicheren Biografie, die Sie uns vorstellen?
So, das dicke Buch, das Sie ansprechen, hat R. Larry Todd geschrieben, der bedeutendste Mendelssohn-Forscher aus dem angelsächsischen Raum. Es heißt Felix Mendelssohn, sein Leben, seine Musik. Es ist unbestritten das materialreichste Buch über Mendelssohn überhaupt und sicher ein Standardwerk der Mendelssohn-Forschung. Wer soll dieses Buch lesen? Ich kann es Menschen empfehlen, die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen, um sich wie in einem Roman von Dostojewski mit vielen Figuren vertraut zu machen, die sich für Ausflüge in die Philosophie und Psychologie der Romantik interessieren, die sich für die Beziehung und Wechselwirkung zwischen Felix und seiner Schwester Fanny interessieren. Das hat man so materialreich und unaufgeregt, meine ich, aufbereitet, bisher nirgendwo lesen können. Und es hat die schöne Konsequenz, dass Larry Todd jetzt daran ist, eine vielleicht ebenso umfangreiche Biografie über Fanny Mendelssohn zu recherchieren.
Mir stellt sich am Schluss die Frage, was ist mit dieser ausufernden Biografik heute für einen Anspruch verbunden? Gibt es da eigentlich auch mal den Mut zu Wertungen, wie sie früher zum Teil auch in recht extremer Weise gemacht wurden? Also ich denke da zum Beispiel an ein für mich ganz spannendes Buch, Adornos Malerbuch, was auch nicht Biografie heißt, sondern eine musikalische Physiognomik, wo man doch eigentlich sehr viel mehr das Bemühen auch spürt, die Musik kulturgeschichtlich einzuordnen, mit allen Verzerrungen, die damit verbunden sind.
Ja, jetzt auf dem Gebiet, das wir heute besprochen haben, Händel, Haydn, Mendelssohn, habe ich nichts dergleichen angetroffen oder gelesen. Das jüngste Buch, woran ich mich erinnere, war die Clara Schumann-Biografie von Eva Weisweiler, die ja ihren Gegenstand mit einer gewissen kritischen Schärfe anging und darstellte und dafür auch getadelt wurde. Und dann natürlich der ältere Klassiker, das Mozart-Buch von Wolfgang Hildesheimer.
In dieser Form gibt es das heute nicht mehr. Sie haben Adorno angesprochen. Nun, wir leben, wie sagt man, im Zeitalter nach der Moderne. Anything goes, das war mal in der Postmoderne. Und vielleicht ist die restaurative Sehnsucht nach Helden und nach großen Figuren wieder größer als auch schon. Und vielleicht kommt der Tag, an dem man auch auf diese großen Klassiker wieder einmal kritischer guckt, als man es heute tut.
Corinne Holz, Roland Lechter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.